ライス。
So, Leute, wir haben nicht so viel Zeit. 1:45, mal gucken, ob wir da heute gescheit was auf die Reihe kriegen. Ich erzähle euch auch gleich, um was es geht. Nämlich meine Soundsettings richtig gemacht habe. Und ein bisschen was Entspannenderes angemacht habe. Was haben wir denn hier? Genau. Das ist mit Vocals. Vocals, das sagt, das lenkt mich ab. Das kann ich mir nicht geben. Weg. Das ist gut. Timcho, danke schön für den Sub. Zu laut. Das ist nice. Da freuen die sich bestimmt. Meine ist auch richtig happy, seit die seit... Ist ja schon ein bisschen... Seitdem ich den Zaun da gebaut habe, also diesen, ich habe ja unsere Terrasse zum Hof hin mit so einem, wie nennt man das, so, es ist kein Zaun, es ist, so ein Netz, ja. Gebaited vom Streamtitel, nee, das machen wir heute auch. Ich mache mal meine VM in der Zwischenzeit an, während der Stream so richtig anläuft, nicht ein bisschen was erzähle. Take Viaka, Daiha, Dankeschön für den Sub. IQ Boost, heute geht's ab. Feuda wieder als erstes am Start. Pock, so muss das sein. So, machen wir mal an. Fuck, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich auf der neuen VM überhaupt schon mein .NET Entwicklungszeug eingerichtet? Ist da überhaupt schon was drauf? Wenn nicht, muss ich irgendwie mein Passwort resetten und so. So, mal gucken. Ich mache jetzt erstmal schnell Package Updates. Und dann erzähle ich euch, um was es geht, denn ich habe nämlich was sehr Cooles gelesen. Es gab jetzt ein .NET 8 Preview-Version. Lasst mich mal kurz checken. Ah, okay, Rider habe ich installiert, das heißt wahrscheinlich auch, ich habe die Toolbox installiert. Okay, ich bin schon eingeloggt, nice, okay. Pog. So, darf das mal upgraden. Pac-Man. Darauf alles upgrade einfach mal alles, dann ist gut. Nein, heute nicht, heute machen wir was anderes. Ich bin mir gar nicht sicher, ob heute alles, wahrscheinlich nicht komplett, aber zumindest in Ansätzen, ob wir heute da was auf die Reihe kriegen, aber das muss ich mir angucken, weil ich bin da wirklich gespannt drauf, ob die das auf die Reihe bekommen haben in .NET, so dass das vielleicht in einem Bereich Konkurrenz zu Go wird, wo Go bisher wirklich ungeschlagen nice ist. Und was ist eurer Meinung nach? Vielleicht könnt ihr euch ja überlegen, was ich meine. Was ist der Bereich, in dem, also ich meine jetzt nicht unbedingt die Sprache an sich, sondern so das Handling, ja, von Go. Also was macht Go wirklich richtig, richtig gut, was sonst keine Sprache ähnlich gut kann? Nee, ich meine kein Sprachfeature oder kein Framework-Feature. Single Binaries, richtig, genau, das meine ich, Single Binaries. Splixer hat wieder hier High IQ, wusste gleich schon, was Sache ist. Single Binary. U-Launcher. War fort. Ja, ja. So, das Ganze hier noch updaten und dann Hammers eigentlich. Genau. Single Binary. Da sage ich gleich was dazu. Single Binaries. Das meine ich. Und zwar, ich habe einen Blogpost gelesen. Von dem .NET-Team. Und die haben geschrieben, dass sie ihre Ahead-of-Time-Compilation, was scheuer das Wort ist, also im Prinzip das, was man so normal unter Kompilieren versteht, jetzt verbessern wollen mit .8. Und wenn das stimmt, könnte das vielleicht in diesem Bereich Go ein bisschen Konkurrenz machen. Natürlich wird das noch nicht so geil sein wie mit Go. Ich meine, Single Binaries in Go sind extrem nice gemacht. Die sind lauffähig. Die sind lauffähig jetzt zurück bis Kernel 2.6.8.30 oder sowas. Go-Binaries kannst überall drauf laufen lassen. Also ganz so geil wird das nicht, aber wenn es schon auf Linuxen der letzten 5, 6 Jahre läuft, ist ja eigentlich auch okay. So, folgenden Blogpost gab's und da labert Microsoft wieder viel rum, was, wenn der Tag lang ist. Könnte was von ChatGPT geschrieben sein. Jetzt weiß ich auch, warum Microsoft da mit dran beteiligt ist, um solche komischen Blogposts zu schreiben. So, und irgendwann kommt dann Native Ahead of Time. Also, das haben die ja schon eine Weile drin. Und zwar, dass du .NET nicht nur mit der .NET Runtime ausführen kannst, also quasi JIT, nicht Shit, JIT, JITen, also dass da quasi zur Laufzeit generiert, was ausgeführt wird. Das ist ja immer noch der Default-Weg, wie .NET-Programme ausgeführt werden. Also ein bisschen so wie, also was heißt ein bisschen, im Prinzip so genau wie Java das macht, nur dass es nicht Java ist. Oder wie das sogar JavaScript mittlerweile teilweise macht. Zumindest, das war ja bisher so der Weg, wie man .NET ausgeführt hat. Und seit .NET 7 haben die jetzt besseren Support eingebaut, für das man sein komplettes .NET-Programm fix und fertig kompilieren kann als Single Binary und es dann läuft. Das ist einfach, dass das einfach läuft, ist auch ein bisschen zu viel des Guten. Je nachdem, was für Features man nutzt, läuft es gar nicht. Und das hoffe ich halt, dass das dass es besser wird damit. Und die Größe von .NET Binaries ist noch ein bisschen heftig. So, und das will ich heute mal ausprobieren. Ich habe mir auch eine coole Anwendungsidee überlegt. Wir können mal was basteln, weil um sowas zu testen, ja. Hier schreiben sie ja zum Beispiel auch, ein Hello World Programm ist jetzt 1,84 Megabyte. Ja, was interessiert mich ein Hello World Programm? Ich brauche ja schon ein paar Libraries dabei und ein bisschen Features dabei. Und am Ende sind wir bestimmt nicht bei 1,84 MB. Aber wenn wir unter 20 MB oder so sind für ein Binary, was ausgeführt wird, und das schnell startet, dann ist das wirklich gut. So viel kleiner ist, wenn du Go mit ordentlichen Features verwendest, das auch nicht. Ja, und da bin ich wirklich mal gespannt. So, haben wir jetzt alles geupdatet. Dann kann ich nämlich abschließend nochmal neu starten. Und dann kann ich noch den, während es neu startet, Chat beantworten. Hier war noch irgendwas. Hau mal deine Meinung raus. Hab die Möglichkeit, über eine Arbeitnehmerüberlassung in DevOps-Bereich einzuhängen. Die checken aber nicht, dass ich wenig praktische Erfahrung habe. Hab nur trotzdem Wagen. Ganz ehrlich, Arbeitnehmerüberlassung klingt immer so ein bisschen nach Personalverschacher-Ding. Ja, das ist ja nicht wild. Wir haben auch ein paar Externe, die über eine Zwischenfirma gekommen sind. Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt so aus dem Bauch nichts sagen. Kommt auch ein bisschen auf die Vermittlerfirma. Und vor allem kommt es auf die Firma an, wo du dann hingehst. Also wenn du die Firma nice findest und da Bock drauf hast, dass du wenig praktische Erfahrung hast, ist jetzt nicht so wild. Wichtig ist, dass du gut googeln kannst und dich schnell einarbeiten kannst. Es ist immer ein Unterschied, ob du die Technologie kennst oder ob du weißt, wie sie eingesetzt... Also nee, das muss ich anders sagen. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt beispielsweise Technologie XY kennst, weil du weißt ja immer noch nicht, wie sie genau eingesetzt wird. Und das kann von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Also nur weil du eine Technologie kennst, heißt doch nicht, dass du automatisch weißt, wie das dort eingesetzt wird. Das heißt, das ist nicht so wild, ja. Wie hast du FZ für die History eingerichtet? So, aber ich mach das wieder aus. Ich hab meine Config noch nicht gesynkt. Auf der anderen VM habe ich das schon wieder aus. Ich habe das jetzt ein paar Wochen ausprobiert und ich muss ehrlich sagen, meins ist es nicht. Okay, hier, da. Nee, das nicht. Das ist Blödsinn. Das hier. FZ8 Keybindings, die haben so ein automatisches ZSH-Skript. Aber ich finde das nicht so gut. Ich finde das nicht so gut. Ich mag die klassische History mit Steuerung R hoch und runter tatsächlich lieber als das. Ja. Da ist mir das mit Substring Matching und alles schon ein bisschen zu viel des Guten, weil der findet ja Dinger, die du gar nicht finden willst. Ja. Ich weiß nicht, ob überhaupt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bass bis jetzt ja auch. Nee. Haben wir nicht. Welche Distribution hast du? Das ist Arch. Warte mal, für euch habe ich doch immer den Kram hier noch am Start. Guck. Arch, by the way. Was sonst? Was sonst? Nur Arch only. Gut, so. .NET, Install, Curl. Die haben noch so ein komisches Installer-Skript. Installieren wir uns mal .NET 8. Und dann... Immer ganz wichtig. Immer fremde Sachen aus dem Internet... Nach Bash, Curl nach Bash pipen, ganz wichtig, so macht man's. Channel 8.0 brauchen wir, glaube ich. Best noch Sudo davor, genau. Direkt blind aus dem Internet. Von Reddit, von 4chan am besten noch. Blind alles reinpasten. Okay, Repos, mkdir. Und anhand des Verzeichnisnamens erkennt ihr vielleicht schon, was wir heute machen. Wir legen VMs an für... Oh, ich habe gar kein libvirt und so noch. Wir legen KVM-VMs lokal an. Einfach, weil es geht. Weil ich irgendwas brauche, was Low-Level-Shit benutzt. Also Interop mit C-Libraries. Ich brauche irgendwas, was ein bisschen advancedere .NET-Abhängigkeiten hat. Und dann halt gucken, lässt sich das kompilieren und wie klein ist es am Ende. Und ich habe mir, das ist nicht auf GitHub, ich habe mir ein Tool gebaut vor einer Weile, da kann ich sowas hier machen, ich hab das hier nicht drauf, da kann ich sowas hier machen, VM Start Kekkel, so, und dann legt er mir eine temporäre lokale VM mit dem Debian an und wenn ich so mache, schmeißt er die alle wieder weg, weil ich brauche manchmal trotz Container, brauche ich manchmal eine richtig echte VM, um Sachen mal schnell auszuprobieren. Ja, zum Beispiel, um einen Runner zu installieren für GitLab oder sowas. Und das macht man am besten in der VM, wenn man Docker in Docker bauen will. So, manchmal ist es praktisch. Außerdem ist das jetzt nur für den Versuch, ja. Ich hoffe, wir kriegen da irgendwas Annehmbares hin bis 22 Uhr. So, also, dann legen wir mal ein .NET-Projekt an. .NET New Console. Alles klar, und dann machen wir Rider mal auf. Ja, alles gut. Wir trusten. Gachibus. So, Loading Project. Loading Error. Geht schon gut los. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Weil der .NET 8 noch gar nicht erkannt hat, obwohl ich schon installiert habe. Probieren wir das mal aus. Ja, guck, der hat .NET 8 nicht erkannt. Kacknoob. So, wunderbar. So, wenn wir jetzt Glück haben, sollte er das alles erkennen. Oder auch nicht. Reload Project. Ah, jetzt hat er alles erkannt. Nice. Sehr schön. Okay. Da machen wir ein ordentliches Farbschema, sonst wird das ja nix. Rider, wir wollen Visual Studio. Wo ist es denn? Visual Studio Dark. Aber haben. Dass es so schön Microsoft.NET-mäßig aussieht. Gut. Hello World Programm. Also, Repos, VM-Champ. Und jetzt gucken wir, jetzt vergleichen wir mal. Gucken wir mal kurz, ob das stimmt überhaupt, was Microsoft da schreibt, ja. Microsoft selbst sagt ja, dass ein .NET-Programm nur noch 1,4 MB oder sowas groß ist. Und das testen wir jetzt mal. Das probieren wir jetzt mal aus, ob das denn überhaupt stimmt. Nee, Dracula mag ich nicht. Ob das denn überhaupt stimmt, was Microsoft da so sagt? Hier, Microsoft sagt, ein Hello World .NET 8 Programm mit, wenn es kompiliert ist, braucht nur noch 1,84 MB. Das heißt, wir testen das jetzt mal und gucken. Wow. What the fuck? Java, geh mal fort. Und testen mal, ob das jetzt auch wirklich der Fall ist. Also. .NET. Publish. So, wenn ich jetzt den Kram noch aus dem Kopf wüssten würde, es ist minus P und dann irgendwie Publish AOT gleich True. Kann das sein? Ergibt das Sinn? Output Build Directory. Okay, er kackt schon mal nicht ab. Okay, anscheinend stimmt das, was ich gemacht habe. So, Build. Das .NET-Programm ist... Wait a minute. Was mit meiner Shell los, Mann? Was war das denn jetzt? Da hat komische Zeichen reingepastet. So. Also, ohne zu strippen, ist das schon mal. Sehe ich das richtig, dass das... Wie viel ist das? 9 MB? Ja, 9 MB groß. Okay, strip Symbols. Lass uns mal schauen, wie groß es jetzt ist. Immer noch 8,9 MB. Also Microsoft, ich weiß ja nicht, ja? Ich weiß ja nicht, was ihr da so erzählt, aber... Das stimmt nicht. Also... Muss man vielleicht noch irgendwie sowas davor machen? Minus R, Linux, X64. Nö. Okay, ich lösche den Kram nochmal. Und dann lasse ich es nochmal generieren und dann schauen wir mal, ob das... Weil, also das ist ja weit von dem entfernt, was Microsoft sich da... Ah, guck mal, jetzt... Sag mal, was zum Teufel ist mit meinem Terminal los? Ah! Das ist schon besser. 1,9 MB. Das ist richtig, was Microsoft da sagt. Tatsächlich, guck mal. Nur noch 1,9 MB groß der VM-Champ. Okay, das funktioniert. Jetzt vergleichen wir das mal auf die Schnelle. Ich stelle mal kurz hier um auf .NET. Die Debug-Datei, da sind Symbole drin, also sprich, wie die Funktionen heißen und sonst was. Wofür braucht man das? Das braucht man, dass du es ordentlich debuggen kannst. Mit irgendeinem Debugger, dass du weißt, wie die Funktionen noch heißen, die du... Also, wenn eine Funktion aufgerufen wird und du die Debug-Datei nicht hast, dann weißt du nicht mal, wie die ursprünglich hieß. Dann haben die nur noch ganz wilde Namen. Die Debug-Datei würde ich ja auch nicht ausliefern. Die ist für dich zum Ausprobieren. Ja. Also, wenn du mal wirklich debuggen musst, dass du weißt, wo er jetzt gerade ist und was er gerade aufruft. Weil wenn die Funktionen heißen, keine Ahnung, die Funktionen heißen dann hier Build Output, dann weißt du schon mal, was Bescheid ist. Und wenn die Funktionen so heißen, dann weißt du nicht so genau, was das ist. Sag mal, was zum Teufel ist mit meiner Shell los? Du kannst, klar kannst du die ausführen ohne Debug-File. Das ist überhaupt kein Ding. Guck mal. AM, VM Champ, Debug. Geht immer noch. Überhaupt kein Problem. Das ist nicht Fleet, das ist Rider mit dem neuen UI. So, wir stellen das jetzt mal testweise um auf Dot. Kann man das hier nicht umstellen auf .NET 8? Okay, ich stelle es auf .NET Standard um, easy. Dann sollte es auf jeden Fall gehen. Publish. Alter, was geht mit meinem Terminal ab, Alter? Das kann doch nicht sein, dass das Laufen kaputt ist. Ich krieg hier Anfälle. Okay, kann ich das nicht hier auf... Oh, .NET 8 raus. Ah, nullable, okay. Darf ich das jetzt übersetzen vielleicht? Was? Alter! Ich will keine fucking Class Library, Mann! Ach, kann man das nicht machen, oder wie? Ah, das ist ja doof. Warum kann ich in die .NET-Version nicht runtergehen? Warum geht das nicht? Ich meine, ich kann sagen Unload. Wo ist denn der Unload-Knopf überhaupt jetzt? Unload Project. So, ich kann da .NET 7 reinschreiben. So, easy. Oh, jetzt funktioniert es auch. Liga, da kann ich dir gleich was zu sagen. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. So. Guck mal, wie groß das ist. Okay, das ist schon ein Unterschied. Guck mal. Mit der alten .NET-Version ist es 5,6 MB für ein publiches Hello World-Kurs. Und mit der neuen ist es 1,9. Das ist tatsächlich echt eine gute Verbesserung. Da kann man nichts sagen. So, also. Ich bin nicht, ich sehe unsere Pipelines, die befehlen .NET Restore, aber auch .NET Build. Wird Restore nicht im Build verwendet? Doch, die Sache ist bloß die, ich habe keine Ahnung, warum die Leute überhaupt noch Build und Restore verwenden. Die können einfach Publish verwenden. Das macht beides in einem. Also keine Ahnung, warum das über... Ich weiß, sogar das offizielle .NET Dockerfile Example macht das mit Restore. Vielleicht fürs Caching von den Containern. Das kann natürlich sein, dass wenn sich der Source Code ändert, du das nicht jedes Mal... Also, du kannst ja, wenn du ein Docker-File hast, dann merkt das sich ja, an welchem Step du was geändert hast und macht dann ab da weiter. So, wenn du quasi Publish, also quasi den Restore für die Dependencies und die Nougat-Packages und alles, wenn du das in einem Befehl hast mit Publish und dem Build und du änderst am Build-Befehl was, dann muss er das alles wieder machen. Also vielleicht ist das aufzusplitten in Restore und dann ein Publish hinterher oder ein Build, ist vielleicht, dass das Docker-Caching das besser hinbekommt. Aber ansonsten kannst du einfach .NET Publish verwenden, das macht alles in einem. Also eigentlich braucht man das gar nicht. Eigentlich overrated, outdated, gebated. So. Alles klar, dann können wir jetzt hier anfangen. Ich habe die .NET-Version wieder hochgestellt. Gucken wir mal, ob das wieder funktioniert. .NET Publish. Okay, funktioniert. So, und jetzt passt mal auf, was wir heute probieren werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt auf die Reihe bekommen. Ich muss gerade erstmal schnell KVM installieren. Und zwar, man kann ja auf der Linux-Kiste, ja, ich weiß, es läuft gerade nichts. Man kann ja auf der Linux-Kiste lokal VMs benutzen. So. Und ich wollte schon immer mal gucken, wie man VMs erstellt über die Linux VM-Erstellungs-API. Das hat nicht wirklich so viel Sinn. Ich habe mir letztens so ein Tool zusammengeskriptet, aber wir können das ja mal über die API machen. Und das Gute ist, das eignet sich dementsprechend auch wunderbar als Compiler-Test-Projekt, weil ich muss Low-Level-Kram verwenden plus ein bisschen advancedere Libraries. Ich muss mir jetzt aber erstmal libvirt und QEMU und den ganzen Shit erstellen. Guck mal, ob das überhaupt funktioniert, damit ich darauf zugreifen kann. Okay. Libvirt gibt es nicht. Ja gut, dann meinetwegen. Muss ich das noch starten? Systemctl enable libvirt. Not exist. Okay. Start. Sag mal. Warum ist denn das so? So lahm meine Tastatur? Ah, viel besser. Okay, haben wir es jetzt laufen? Haben wir KVM laufen? Nee, wir haben keinen KVM. Oh fuck, ich habe schon lange kein KVM mehr installiert. KVM? Okay, KVM ist da. Ach du Kacke. Arch KVM Install. Das müssen wir jetzt mal auf die Schnelle gucken. Check Support. Okay, kann meine CPU in der VM das? Nein. Das heißt, ich muss meine VM erstmal wieder ausschalten. Und in den Settings Nested Virtualisierung einschalten. Sonst wird das nämlich nicht funktionieren. Nested Virtualisierung. Okay. Also, wenn ich eine VM in einer VM starten will, dann geht das nicht. Das geht nur, wenn man Nested-Virtualisierung einschaltet. Also falls ihr irgendwann mal Probleme habt und euch fragt, warum ihr in eurer VM keine VM starten könnt, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, weil keine Nested-Virtualisierung eingeschaltet ist. Normalerweise braucht es ja auch niemand. Habt ihr schon mal VMs in einer VM laufen lassen? Und wenn ja, warum? Okay. Virtualisierung ist enabled. Proxmox Test Setup, ja, verstehe. Verstehe, dafür ist es sinnvoll. Dafür ist es sinnvoll, ja, auf jeden Fall. WSL, ja gut, WSL. Moment, WSL ist doch keine Nested Virtualisierung. Es sei denn, du hast Windows in der VM und dann WSL. Zu schauen, wie scheiße die Performance ist. Die Performance ist nicht gut, aber so unterirdisch scheiße, dass es unbenutzbar ist, ist es gar nicht. Es geht sogar halbwegs. So, geht mein KVM denn jetzt? Was ist denn das hier, Mensch, ey? KVM. No hypervisor options found. Okay. Habe ich keinen QEMU? Da muss ich mal kurz gucken, wie installiert man den ganzen Krempel? Nested, okay, war alles klar. Nein. Moment, was muss ich denn installieren? QEMU? KVM? Wie heißt denn das Package, was ich da... QEMU Full vielleicht? Gibt es? Okay. Ja, hau drauf. Gib ihm. So. Hoffen wir mal, dass ich jetzt ein funktionierendes... Ah, jetzt funktioniert's. Okay, jetzt kann ich VMs starten. Alles gut. Yo. Dann muss ich mich wahrscheinlich noch in die Libvirt-Gruppe packen. User add Libvirt, glaube ich zumindest. Sonst darf ich von mir aus nicht drauf zugreifen. Wobei, brauche ich das überhaupt? Add Connections User Session. Okay. Ach ja. Okay, das testen wir jetzt mal. Debian Cloud Image Download. Wir gucken mal, ob die VM in der VM funktioniert. Bullseye Latest klingt eigentlich ganz gut. AMD 64. Wo ist QCow Image? Genau, das brauchen wir. Debian 1 Generic. Cloud Generic. Wunderbar, gib ihm. So, schauen wir mal, ob meine VM lokal funktioniert. Mit dem Virt Manager. Wie gesagt, das, was ich hier jetzt mit dem Virt Manager mache, das will ich über die KVM bzw. die libvirt API machen. Das muss man über irgendwelche C-APIs aufrufen. Das wird ganz abartig gleich. Aber dann sehen wir auch, ob die Kompilierung von .NET was taugt, wenn das alles funktioniert. Falls ich überhaupt was auf die Reihe kriege. So, Local Install Media. Boah, wie geht denn der Kram? Ich benutze das eigentlich nie. Download. Debian. Ah, Select. Ja, Linux. Linux. 20. 2020. Perfekt. Das wollte ich schon immer haben. Eine CPU reicht. 1024 MB reicht auch. Storage, ja, perfekt, wunderbar. Alles klar. Finish. Okay, funktioniert. Funktioniert. Also ich meine, die VM bootet nicht, aber die VM startet, das reicht mir eigentlich schon. Das ist kein ISO, du hast recht. Das ist kein ISO, das ist ein komplettes VM-Image. Okay, aber die VM startet, das ist das Eigentliche, was ich haben will. Delete. Up. Funktioniert. Gut. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das über die API machen können. Das wird was. Das wird was. Lib wird API. Documentation. Oh, jetzt wird's abartig. API Reference. Excellent, excellent. Okay. Domain? Aus irgendwelchen Gründen nennt sich eine VM in KVM Domain. Ich weiß auch nicht warum. Es hat nichts mit DNS und so. Ach du Scheiße. Alter! Monka W. Okay, ich gebe zu, ich habe im Vorfeld schon ein bisschen gespickt. Ich weiß ein bisschen, nach was ich gucken muss. Ich muss nach Connection gucken. Nach Connect muss ich gucken. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Connect. Hier, Connect. Connect. Aha. Nope. Wird nicht connected. Wo ist das denn? Also, das funktioniert folgendermaßen. Eine VM über die Linux-API anzulegen. Man muss als erstes connect zu libvirt. Libvirt ist dieses Ding, was der Virt-Manager auch verwendet. Also keiner spricht direkt KVM, die sprechen alle über diese API-Schnittstelle damit. So, man muss sich zu libvirt connecten. Am Ende muss man die Connection wieder closen. Dann muss man create VM machen, wie auch immer. Dann muss man aufs Netzwerk warten, dass das Ganze funktioniert. Und dann ist gut, dann ist die VM wieder da. GitHub Codepilot, frag mal. Okay, connect. Also, wie connecten wir uns zu libvirt? Das funktioniert so wie hier. Man muss dann hier irgendwie so eine Connection angeben. qemo://session. Und dann funktioniert. Aber ich muss jetzt erstmal die richtigen APIs finden. Das heißt auf jeden Fall connect. So viel habe ich im Vorfeld schon rausbekommen. Obviously. Ja, ich bin cringe, wer das nicht weiß, dass es QEMO:// System Session ist. Wo könnte das denn hier drinne stehen? Erstellst du gerade eine Linux-VM in eine Linux-VM? Richtig. Wo ist das Problem? Das ist dann zwar nicht mal blazingly fast, aber schnell genug. Hm. Host muss ich bestimmt gucken. Connect. What the fuck, man? Highlight all. Connect. Hier, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Achtung hier, guck mal, da haben wir es doch. Wir connect. Hört sich ein bisschen... Wir connect, das hört sich ein bisschen an wie...
Wir connect!
Jetzt fehlt uns bloß noch Carlos Matos. Ach, es geht ja noch weiter. Carlos Matos vom New York City, New York. Zum... Hier. Wir connect open. Das brauchen wir. Alles klar. IIQ shit. Wir connect open. So, jetzt wird's spannend, Leute. Native C Funktion aus .NET aufrufen. Also. Jetzt. Okay, erstmal allow unsafe code. Weil ohne unsafe code wird das auf jeden Fall nicht funktionieren. DLL import. So, jetzt muss ich abgucken. Ich muss abgucken, weil ich habe mir im Vorfeld schon ein Beispiel angeguckt und habe mir das hier ins Notepad auf dem anderen Bildschirm kopiert. Weil sonst blicke ich da nicht durch, wie das aussehen muss, der Aufruf. So muss das aussehen. Sekunde. Ja, so muss das aussehen. Ha, habe ich schon rausgesucht. Guck mal. So muss das aussehen. Obviously muss das so aussehen, ja? Also, cringe, wem nicht klar ist, dass das so aussehen muss. So, und jetzt müssen wir nur noch diese C-Funktion irgendwie übersetzen in eine gültige C-Sharp-Funktionssignatur. Also, das Ganze muss schon mal in extra Klasse rein. Es gibt libvirt C-Sharp-Bindings. Nee, die gibt's nicht. Habe ich im Vorfeld geguckt. Gibt's keine gescheiten. Es gibt offizielle Bindings, die sind nur für .NET Framework. Wer auch immer seriously mit .NET Framework von Windows aus libvirt verwenden will. Und der Rest ist outdated und hat so Sachen wie Netzwerk-Infos und so nicht drin. Es gibt keine gescheiten libvirt Bindings. Leider, sonst hätte ich die tatsächlich genommen. Okay, wir connect pointer returnt der. Ist mir doch egal, was der return. So, wir connect open. Das gibt einen String, das sollte der richtig hinbekommen. Public class interop. DLL import. Unsafe. Nee. Was? Achso, method. Okay. Public static extern. Ist gut. So. Das müsste als Definition ausreichen, um mich connecten zu können zu meinem lokal laufenden libvirt. Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir mal. Also er returnt, was returnt denn der überhaupt? Was ist denn das? This should be called first to get a connection to the hypervisor. Ja, das ist nice. If name is null, default environment will be used, okay. Pointer to the hype. Jetzt geht's los. Mit Pointer, was auch sonst, logischerweise. A pointer to the hypervisor connection or null in case of error. Alles klar. IIQ. So. Probieren wir mal aus. Interop. Connection open. QEMO //session. Warum? Weil so ist. So, und da kommt irgendeine ID zurück, irgendein Pointer. Wir gucken jetzt mal, ob das 0 ist. Und wenn es 0 ist, ist es kaputt oder ist es gecrashed oder wenn es eine Zahl ist, dann funktioniert es. Hoffentlich. Wo sind wir denn? Repo. VMChamp. .NET. Geh mal weg. .NET Run. PauseChamp. Es geht! Glaube ich zumindest. Es könnte auch ein Pointer ins Nichts sein. Man weiß es nicht genau. Es könnte auch sonst wohin pointen. Ja, .NET 8 Alpha ist rausgekommen vor 2 Wochen. Könnte auch irgendein Int im RAM sein, random. Okay. Wir haben. Es sieht aus, als hätten wir einen Pointer auf irgendwas, wo ich nicht genau weiß, auf was. Nimm noch mal. Okay, wir können hier mal Mist eintragen, das stimmt schon. Ja, geht dann auch nicht. Dann meckert er wegen irgendwelchen Rechten rum. Was System? Auf System habe ich auf jeden Fall keine Rechte. Ja, tatsächlich. Okay, da geht's kaputt an der Stelle, wenn ich irgendwas anderes eintrage. Das sieht schon mal so aus, als funktioniert das Ganze. Okay. Weiter im Text. So. Connection open. Wie erstellt man damit... Ach so, jetzt brauchen wir das Ganze natürlich noch für Connection closed. Ich predikte einfach mal, dass es close heißt. Ich hoffe, es heißt nicht Stopp oder sowas. Und dann braucht das hier. Was? Ach nee, hier. Und dann braucht es diesen Pointer, um es wieder zu closen. Also, in Pointer. Connection. Schauen wir mal. Schauen wir, ob das Connection herstellen und schließen wenigstens funktioniert. Close ConID. So, wenn er jetzt nicht crasht, bin ich happy. Er crasht nicht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Nice. Und jetzt? Also, wir können schon mal eine Verbindung herstellen. Also, halber Wirt-Manager ist fertig programmiert. Wir können eine Verbindung zu LibWirt herstellen, das reicht. Rest kommt von alleine. Okay, create domain. Nee, fuck. Ach, ich bin ja auch falsch. Ich bin ja auch in Host, ich muss zu dem jetzt. Create domain. Create domain. Fuck. Create? Wie erstellt man jetzt eine VM? Via domain create Linux? Was? Was zum? Wir Domain Create Linux? Wir Domain Create XML? Wir Domain Create with File? Ach, Domain Create gibt's auch einfach. Okay, gucken wir mal, was das macht. Launch a defined Domain. Ach nee, Moment, ich hab ja nix defined. Launch a defined domain. If the call is successful, it moves from the defined running domain. Nee. Domain create with XML. Wir brauchen... Wir domain create XML brauchen wir anscheinend. Guck mal. Launch a new guest domain based on an XML description. Die wollen uns quälen heute, oder? XML-Shit. And create XML flags. Was sind flags? Bitwise OR supported via domain create flags. Via domain paused auto bypass. Okay. Juckt mich nicht. Okay, also. Wir Domain create XML. Alles klar. Kopieren wir das mal. Das wird was, Leute. Ich bin mir echt gespannt, ob ich in der Lage bin, eine VM zu erstellen über die C-API. So, also. Domain Pointer kommt zurück. Wunderbar. Kann in Pointer bleiben. So, wir Connection Pointer. Ist richtig. XML Description. String XML. Leute, wenn man das so macht, teilweise gibt es Memory Leaks. Das ist aber nicht schlimm, weil die Anwendung startet und stoppt sich eh wieder und wird alles aufgeräumt. Scheiß drauf, ob es Memory Leaks gibt oder nicht. Unsigned int flex. Flex. Okay, das setzen wir mal auf 0. Ich will eigentlich keine Flex setzen. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir mal ein gültiges XML für eine VM her? Interop create XML. So. Connection ID von meiner libvirt Connection. Wenn man was wie macht, gibt es Leaks, wenn man wenn man so native Funktionen aufruft und managed Datentypen übergibt. In dem Fall in die Richtung geht es, aber das ist dann problematisch, sollte das die andere Seite irgendwie freigeben oder sowas. Also es gibt manchmal Probleme, wenn man managed Datentypen hin und her schiebt. Und da muss man genau drauf achten, wer wie wann wo was freigeben muss. Libvirt DOM XML Example. Okay, das ist sehr kurz und knackig. Das ist sehr kurz und knackig. Das probieren wir jetzt mal aus. Okay, also. War XML. Jetzt können wir hier das neue String Literal Syntax verwenden. So. Okay. Übrigens, da müsst ihr drauf achten. Das kann ich euch an der Stelle nochmal kurz erzählen, weil da macht man sich Probleme und sucht danach ewig Fehler. Also. Das erinnert vielleicht ein bisschen an Python hier an der Stelle. Das geht allerdings auch seit .NET 7, glaube ich, erst. Oder 6 oder 7, ich weiß nicht. Seit einem der allerletzten recent C-Sharp-Version, dass man Multiline-Strings so mit dreifachen Anführungszeichen machen kann. Es gibt noch mehr Varianten, wie man das machen kann. Aber wichtig ist, die schließenden hier Triple Quotes, die müssen auf der Höhe stehen, wo euer Text in der Datei anfangen soll. Wenn ich das hier so habe, dann formatiere das mal neu. Wenn ich das so habe, dann landet es mit einem Tab in der Datei. Und je nachdem ist das dann vielleicht nicht gültig. Also bei XML jetzt egal, aber das kann durchaus sein. Das heißt, man muss immer darauf achten, wo man hier die closenden Triple Quotes platziert, weil ihr seht es ja hier auch an dem blauen, das ist quasi die Baseline, wo es dann am Ende, ja, mit YAML wird es dann Fehler geben, genau, das ist so die Baseline, wie es am Ende dann auch wieder rauskommt. Also da muss man gucken, also man macht instinktiv es vorne, aber es ist falsch, es muss dort sein, wo der Text aufhören soll. Weil wenn ich die weiter einrücke, dann will er nicht. Und sagt, das geht nicht. Also man muss das wirklich hier an der Stelle machen. Das haben die in Rider auch gut gemacht, dass man hier so eine blaue Linie bekommt. Okay, also wir müssen ein paar Sachen generieren, dass man die VM anlegen kann anscheinend. Greet gleich greet new. Ups. New. So, dann setzen wir das mal hier ein. Memory, ja, wunderbar. Reine CPU, wunderbar, wunderbar. Local Time, wunderbar, alles gut. Emulator, User Bin, QEMU, KVM, wunderbar. Source Files, var, libvirt, images, demo 2, image. Latest, Moment. Debian, Cloud, hier. Wir müssen mal kurz noch ein Debian Cloud Image runterladen, um zu gucken, ob das dann auch funktioniert. Generic Cloud. Copy Link. Wget. Schön. 32-Bit? Ach so. Ja, was muss man da einstellen? Ich meine, ich kann es mal so lassen. Es ist ja nicht... Es sollte ja nicht davon kaputt gehen, oder? Wir können es auch einfach mal raus. Nee, komm, wir machen Arch. Ja, keine Ahnung, wie das aussehen muss. X. 86, 64 oder so? HVM? Was? Was ist HVM? Wir sollten uns mal so ein XML-File von irgendwo kopieren. Die MAC-Adresse schmeißen wir raus. So, ich muss gucken, ob mein Network... Ah, Mist, das Netzwerk ist noch gar nicht da. Aber das ist jetzt erstmal egal. Keymap, Graphics, Output brauchen wir nicht. Target Device, HDA. File ist... Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das absolut angeben muss, aber wahrscheinlich. Ja, also File ist Debian Image. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, Alter, lull. Ich habe ja so meine Zweifel, ob... Moment, da muss ich auch an der Stelle QEMU System AMD 64, wo ist es denn? Seht ihr es irgendwo? Ne, System X86 heißt das, glaube ich. Hier, X86. Das muss ich auch eintragen, sonst kann das an der Stelle auch schon mal nicht funktionieren. Oh. Okay, nice. Jetzt bin ich mal gespannt. Demo 2. Ja, Demo 2 ist perfekter Name für die VM. Alles klar. Okay, dann probieren wir das mal aus, ob er die VM jetzt erstellt. Im Leben nicht, Alter. Im Leben nicht. XML. Okay, gib ihm. Run. Network not found. No network with machine with matching name default. Ja. Toll. Warum nicht? Wir lassen Network, aber das Netzwerk brauche ich ja spielen. Wir lassen das Network einfach mal weg zum Ausprobieren. .NET Run. Die VM läuft. Die geht einfach. Okay, wir wissen nicht, ob sie geht, weil wir haben keine grafische Ausgabe. Aber Moment, ich delete das nochmal. Ich delete das nochmal. Wo war das jetzt mit dem VNC? Wo war das jetzt mit dem VNC? Ich habe doch irgendwo ein VNC gelöscht. Graphics. Hier, VNC kommt da unten nochmal rein. Dass ich auch was sehe. Run. Run. No bootable device? Okay, die VM erstellt das schon mal. Und jetzt? IDE-Disk. Nee, das wird so wahrscheinlich nix. Okay, delete. Ihr habt recht. Ich kopiere mir hier eine raus. Das hier, zack. Wird install example. Wird install. Okay, gut, habe ich drauf. Also. Ich habe KVM install GitHub. Ja. Ich verwende aktuell bei mir lokal so dieses Bash-Script vom Gio Torres, um mir ab und zu lokal Test-VMs anzulegen. Das geht sehr zackig. Und sowas könnte man ja auch mal in C-Sharp bauen. Allerdings kann man uns da abgucken, wie wird install funktioniert. Nämlich so. Also, wird install. Graphics Options brauchen wir nicht. Graphics Options brauchen wir nicht. OS Variant. Bin ich mir unschlüssig, was da rein muss. Network Options. Disk Options. Ey, da kann man uns, kann ich mir nichts so zusammenreimen gerade. Shit. Okay, wir müssen das anders machen. Wir müssen hier eine VM erstellen, testweise. Create new virtual machine. Manual install. x86-64 VM. Linux 2020 soll der Kram. Oder Linux, ja, generic Linux, wunderbar. Ja, meinetwegen, zwei CPUs. Select create custom storage. So. Und da wollen wir jetzt an der Stelle haben. Wo habe ich das runtergeladen? Repos. VMChamp. Generic Cloud Image. Network Section. User Mode. Bridge Device. Was haben wir da? Hab ich ein VIA 0 oder sowas? VIA BR sudo. Legt er nicht standardmäßig ein Netzwerkinterface an? Ist doch hier. Default. Warum ist das inactive? Was ist da los? Was? Unable to find DNS Mask. Alter, was der alles haben will. Ich fasse es nicht. DNS Mask. Gib ihm. Nice, DNS Mask auch drauf. Oh. On boot active. Apply. So, jetzt sollten wir einen Virtual Interface. Okay, wir BR 0 wollen wir haben. Wir BR, wobei, oder einfach Default. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das bootet, Alter. Okay, bam. Debian bootet schon mal. Poggers. Aber Debian, ich habe keinen User und sonst was gesetzt. Das muss ich über Cloud Init später machen. Aber Debian bootet. Ich bin begeistert. Das heißt, hier können wir uns gleich die VM schon mal crappen. Also das XML von der VM crappen. Und mal gucken, ob sich das eine IP zählt. Das ist eine Nested VM, ja? Das ist eine Nested VM. Wir testen auch gleich mal, wie viel Nested VM ich abkann. Wie viel da geht. Okay, das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. XML. Boah, Alter, was hat er hier denn alles? Zieht es sich eine IP? Sieht nicht so aus. Sollte das nicht gehen, ja, weil das sehr wackelig aussieht alles. Da zieht sich so kein. Wahrscheinlich habe ich keine Rechte auf das Interface. Die meisten Prozessoren unterstützen das nicht mit Nested Virtualisierung. Doch, das kann so gut wie jede moderne CPU. Nested Virtualisierung. Du musst es in den VM-Settings einschalten, aber Nested Virtualisierung geht eigentlich schon lange. Was macht eine Nested VM? Die macht das gleiche wie eine normale VM, nur dass sie selbst wiederum in einer VM läuft. Also guck, ich habe Linux in der VM laufen und in meiner VM habe ich ein weiteres Linux laufen. Okay, das mit BRCTL Show. Okay, da sind schlicht ergreifend keine Interfaces dran. Wahrscheinlich habe ich keine Rechte. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass ich keine Rechte habe. Kann ich vielleicht VIA BR 0 Netzwerkinterface machen? Okay. Testen wir mal. Shutdown. Force off, ja. Weiter. Put a VM in my VM, genau. Natürlich kein VM while I VMing. Party, dankeschön für den Sub. Was ist der Vorteil von einer VM in einer VM? Naja, für die VM selber nix. Du kannst es allerdings von dem System managen, was du in der VM betreibst. Was ganz praktisch ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der sich jetzt hier was zieht. Aha, schon hängt ein Interface an meiner Bridge dran. Interessant. Jetzt kriegt er auch eine IP. Pog. Okay, das funktioniert schon mal. Das finde ich nice. Ping. Ping tut die VM auch. Ich habe kein Login, aber das XML können wir uns crappen. Das ist Poggers, das XML, das brauchen wir. So, Delete. Delete. Alles klar, das XML nehmen wir jetzt. Perfektes XML. Nice, du XML. Alter, ist das viel. Alter, ist das viel. What the fuck? Da Monka S, da muss die Hälfte raus von. Da muss die Hälfte raus von. WCF, das hört ja gar nicht mehr auf. Okay, was haben wir hier? Generic Linux, hier, das. Da muss wieder meine ID rein. Greet. Memory. Nee. Bytes, 2 Gigabytes, dürften genau... Ach nee. Gibi? Nee, Gibi? Fuck, Alter. Also, Petabyte? Was? Aber was? Nein. Ja. 2 Megabyte. 4 MB? Ach, Moment, das ist in Unit Kilobyte. Ah, nee. Okay, das sind Kibibyte zu Megabyte. Also das zu Gibi. Heißt die Gibi? Gib. Ja, okay. Also, 4 Gigabyte. Sehr, sehr gut. So, das heißt, wenn ich einfach nur, sagen wir mal, wenn ich das Ganze nur in 500, das reicht ja, als erstes Mal, man muss ja jetzt übertreiben. Okay, wunderbar. Man kann die Unit anpassen wahrscheinlich schon, aber so ist okay. Was, Memory? Current Memory? Ach so, naja, das interessiert mich nicht. Static? V? Was? V-CPU. Placement, Static, 1 reicht. Boot Device, HD. Das klingt, sieht doch ganz gut aus. Features. Ja, wunderbar, genau. GPU, was? CPU-Mode. Host Model, was wie? Nee, Host, was? Host Pass to checken an Migratable On. Kein Schimmer. Okay, gut. Clock. Yep, Clock. Power Off Destroy. PM Devices. Okay, jetzt ist es interessant. Devices. Emulator. Disk. Okay. Hier ist mein Image drin. Controller Type USB. Nee, das würde ich sagen, brauchen wir. Wobei, scheiß drauf, ich passe einfach nichts. Ich passe einfach nichts dran an. So, ist doch egal. Ich lasse es einfach. Komm, alles gut so. Wir lassen es einfach. Das Einzige, was ich ändern muss, ist die MAC-Adresse von. Die schmeißen wir einfach raus in der Hoffnung, er generiert dann eine neue. Was da alles drin ist, Mann. Ich lasse es einfach so. Ich lasse es einfach so. Okay, und jetzt kriegen wir eine VM. Run. Zack. Da ist eine VM. Und warum heißt das Linux 2020? Weil ich den Namen nicht geändert habe. Der Name muss ja... Keine Ahnung, VM Name gleich Test VM. Irgendwie so. So. Das scheint zu funktionieren. Ich bin begeistert. Und wenn ich das jetzt erstelle, dann heißt es auch Test VM. Das ist ja extremely nice. Nee, so einfach ist es nicht. Wir können uns aber mal die Publish-Size zwischendurch angucken. So einfach machen wir das der ganzen Sache ja hier noch nicht. Ja. Weil ich kann mich ja da beispielsweise per Netzwerk gar nicht drauf einloggen. Guck mal, das Ding zieht sich zwar eine IP, aber ich wette mit euch, SSH-Login ist nicht möglich. Nee. Da brauchen wir jetzt noch ein Cloud-Init-File, was wir ranhängen oder so. So, aber löschen wir erstmal die VM. Ja. Exzellent. Und mal gucken, wie groß das Ganze jetzt ist. Publish. Das dürfte noch nicht sonderlich groß sein. Wir haben ja keine zusätzlichen Libraries drin und sonst was. Ja, wenn man das jetzt... Was genau geht mit meinem Terminal da ab? Immer noch 1,8 MB groß. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das ist Rider, ja, richtig. Ja, wir haben ja auch noch nichts ernstzunehmendes gemacht. Boah, ist das ein abartig fettes, großes XML, Mann. So. War das Hello World nicht 1,9? Gute Frage. Weiß ich nicht mehr. Kann schon sein. So, also. Wir haben ja mega hässliches XML, Interop mit C. Die Datei ist immer noch klein. Das ist schon mal nice. Jetzt müssen wir noch mal ein paar andere Sachen ausprobieren. Wir machen jetzt noch mal ein paar Libraries dazu, damit wir einfach mal sehen, wie schnell das größer wird. Wir machen mal ein bisschen farbige Konsolenausgabe. Weil wer will keine farbige Konsolenausgabe beim VM erstellen? Oh. Markup. Ah, wir müssen noch warten, ob das Netzwerk... Wir müssen warten, wenn die VM richtig hochgefahren ist und das Netzwerk ready ist. Da, das müssen wir natürlich noch machen, so. Markup, interpolated, was auch immer. Markup. Markup line. So. In gelb. Starting VM. VM name. So, jetzt kriegen wir das in gelb. Richtig advanced aus langsam. Boah. So, jetzt ist das Binary garantiert viel fetter, könnte ich wetten. Weil jetzt ist noch Spectre Console dabei. Das ist eine recht fette Library. Bild. Schon 3,8 MB groß. Es wächst. Aber es ist immer noch komplett im Rahmen. Ich meine... Was sind 3,8 heutzutage? Easy. Ist doch kein Problem, oder? Ich meine, also eine Go-Anwendung ist jetzt auch nicht so viel kleiner. Ich weiß nicht, hat jemand einen Plan von euch? Wie groß ist eine Hello World Go-Anwendung? Wahrscheinlich auch ungefähr in dem Kram. Irgendwie 2 MB oder sowas, ja. 1, 2 MB. Das sind Logfiles größer, ja, das stimmt. So, wie kriegen wir denn jetzt raus, ob die VM eine gültige IP hat? Da gibt es doch bestimmt irgendwelche C-Functions wieder. So, suchen wir einfach mal hier. IP Address. Okay. Wir Domain IP Address. Was ist das? TCP Connect als While Loop. Ja, nee. Wenn schon, machen wir das hier mit. Was haben wir denn hier? Wir Domain Interface Addresses. Okay, das ist ein Pointer zur VM. Das ist ein... Was ist das denn? Ein Array? Ein Pointer auf einen Array, hä? Sowas in der Richtung. Unsigned Source Flex. Oh, jetzt wird's eklig. Okay, auf geht's. Wie kriegen wir hier die... Ups. Wie kriegen wir jetzt hier die IP von der VM raus. Also das ganze Ding heißt schon mal Wir Domain Interface Addresses, obviously, wie soll es auch anders heißen. Dann haben wir einen Endpointer und das ist halt die VM. Ne, Domain heißt das bei denen immer. VM. So, dann brauchen wir ein Wir Domain Interface Pointer auf Pointer auf Pointer. Moment, ist das ein... Ist das ein Triple Pointer oder was? Ein Pointer zu einem Pointer, der auf einen Pointer... Nee, Wir-Shell will ich nicht ausführen. Wenn schon, muss das über die API gehen. Welchen Clipboard-Manager benutzt du? Das ist CreenClip mit Rofi-Integration. Okay, wir machen mal die unstrittigen Teile. Unsigned Int. Also wir brauchen hier irgendwie so ein Shit, wo ich noch keine Ahnung habe, wie wir das Ganze abbilden. Machen wir mal Zeilenumbruch, Zeilenumbruch, Zeilenumbruch. Und dann brauchen wir Source und Flags. Flags lassen wir auch auf 0. Okay. Wie kriegen wir diesen Krempel dahin? Interfaces. Wir Domain Interface Pointer. Wir Domain Interface. Das ist wirklich ein Triple Pointer. Ein Pointer auf einen Pointer, der auf einen Pointer hat. Ach, du große Scheiße, Mann. Okay, jetzt haben wir das da. Struct. Okay, dann brauchen wir ein Struct. Ich ahne Schlimmes. Public, unsafe, Struct. So, keine Character. Wir wollen das als Byte Array haben. Name. Nein, dann Public. Ablink. Moment, ich muss das gerade mal wegmachen. So, also Hardware Address. Nächste ist Hardware, das ist wahrscheinlich die Mac oder sowas in der Richtung. Domain Interfaces. Unsigned Int Addresses. Oh je. Oh je, ich ahne Schlimmes. Und dann haben wir als letztes einen weiteren Pointer auf Pointer. Boah. Was? Wie? Okay. Damit setzen wir uns erstmal nicht weiter auseinander und gucken, ob es bis dahin funktioniert. Ach du Kacke, Mann. Network DHCP Lease. Ja, das könnten wir auch machen. So, und das heißt jetzt, wie zum Teufel muss das hier sein? Das sind Interfaces, Pointer auf... Was hat er hier für Schmerzen? Das ganze Ding ist unsafe, Mann. Unsafe. Pointer auf Pointer auf Pointer. Oh, fuck, Mann. Okay, komm. Unsafe, auf geht's, ja. Endpointer auf die Domain. Okay, create XML. Das gibt, glaube ich, eine ID zurück. Stimmt's? Das gibt eine ID zurück. Ja, das war, was man dann wiederum braucht, um auf das andere zu zeigen. Okay, Domain. Komm, ich stelle einfach VM-ID. Da weiß ich wenigstens, was gemeint ist. Okay, Interop. Okay, wir haben noch eine VM mit IP laufen. Das ist perfekt. Ach nee, wir müssen die ja neu erstellen, sonst klappt's ja nicht. Das ist mega sus. Um nicht zu sagen hyper sus. Ich lösche das mal. Weil um die VM-ID rauszukriegen, müssen wir die VM erstellen. Sonst kriege ich die ID nicht mehr raus. Und das ist keine richtige ID, das ist ein Pointer. Das heißt, das ist, nachdem das Programm sich beendet, eh nicht mehr gültig. So, also. Ups. Hier. Das muss rein. Und dann muss... Interface of... Wie lege ich das überhaupt an? Okay, Exempel, Exempel. Die hatten noch irgendein Beispiel hier drinne. Ja. Wir Domain Interface Pointer auf Point. Monka W. Was ist denn jetzt? Ah, hier 0. Ah, nee, das ist nicht so. Ah, wir Interface. Unsafe. Weil es nicht. Und jetzt? Nee. Doppelpointern muss ich. Inter. Und jetzt? Und? Adresse auf Interfaces. Okay. Und dann Source 0 Flag. Ich hoffe mal, dass Source 0 ist. Was ist denn Source? Source ist Source. Source ist Leases. Das klingt doch gut. Agent oder ARP? Scheiße. Warum geht es jetzt nicht? Weil Inter. Moment, ist das ein. Das ist ein Triple Pointer. Seht ihr das? Triple Pointer. Also ich muss quasi hier sagen. Pointer. Ach du Scheiße, Mann. Was ist das denn? Seriously? Pointer. Wenn das funktioniert, Mann. So. Und das soll jetzt gehen, oder was? Pointer Champion. Was returnt denn das eigentlich? Was mache ich? Ich versuche eine VM zu erstellen über die C-API unter Linux. Was prinzipiell funktioniert, aber jetzt will ich rausbekommen. Okay, das ist ein Count quasi. N. So. N ist immer die beste Bezeichnung, aber weiß man Bescheid. Okay, hier haben wir die VM-ID. So, und das müssen wir jetzt in einer Schleife machen, Leute, weil das braucht ja eine Weile, bis die true await time. Oh, Moment. Awaiten kann man nicht in unsafe, oder? Natürlich. Natürlich kann man nicht. Kann man keine await machen in unsafe. Das ist natürlich klar, ja. Also müssen wir den Klassiker rausholen. Thread Sleep. Für eine Sekunde. Und dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Bin ich ja mal gespannt, ey. Run. Okay. Noch haben wir keine IP. Noch haben wir keine IP. Noch keine IP? Keine IP? Jetzt haben wir eine IP. Das interessiert ihn aber nicht, ob wir eine IP haben. Das ist ihm ziemlich egal. Na gut, abbrechen. Das probieren wir mal aus. Auf der Shell. Wie geht denn das? Wir Shell Domain Interface Adress, ja. Alter, meine Shell ist übelst kaputt. Was ist denn das für ein Kack, Mann? Requires Domain. Achso, ich habe jetzt gar keine VM mehr angelegt. Doch, doch, habe ich noch. Test VM. Hä? Mit der offiziellen Kommandozeile findet man auch keine IP. Warum das denn? Ist das irgendwie Special Hyper Secrets IP oder wie? Was ist ein Pointer? Oh, also das Point, also das Konzept an sich ist relativ simpel. Insgesamt schießt du dir aber relativ schnell in den Fuß. Also ein Pointer ist eine Kombination aus zwei Sachen. Ein Pointer ist einmal die Arbeitsspeicheradresse, wo etwas liegt, und die Typinformation, was an dieser Speicheradresse liegt. Also wenn du die Information hast, ein 16-Bit-Int liegt an dieser Speicheradresse, dann kannst du das auslesen. Du gehst zu dieser Speicheradresse hin und weißt, du musst 2 Byte auslesen, beginnend an der Pointer-Adresse, dass du dein Int 16 bekommst. Also ein Pointer ist nicht wirklich nur ein Zeiger, auch wenn sich das immer so anhört. Ein Pointer ist die Kombination aus Speicheradresse plus Typ. Mal Void Pointer außen vor, das sind nur Pointer. Ja, wenn du sowas hier hast in C, dann ist das die Information. Es ist ein Int, was dort im Speicher steht. Also es ist die Speicheradresse plus die Typinformation. Und nu? Jetzt hast du mehr RAM. Ohne RAM zu downloaden. Pogu. Also noch nicht mal das offizielle Kommandozeilentool kriegt das raus. Was kann man hier hinten noch? Source angeben? Least. Das ist das, was ich gerade mache. Was haben wir sonst noch zu bieten? Agent? No Agent? ARP. Aha! ARP funktioniert. Okay, warum auch immer. Ich will es gar nicht wissen. ARP ist Magic 2. Alles klar. Also muss ich hier Source 2 reinschreiben. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Delete. Ja. Run. Ups. Ja. Nein, 2. Run. Bam. Was passiert dann, wenn ich meinen Pointer hin und her caste? Dann sagst du, du weißt es besser als dein Compiler. Du sagst ihm, ey, an dieser Stelle ist gar kein Int, sondern eigentlich ein anderes Ding. Das muss nicht zwangsläufig so sein, aber das kannst du ihm sagen, dass du das besser weißt. Wenn du einen Pointer ohne Typinformationen hast, dann musst du es sogar machen. Und was ja in C relativ... Oh, was ist das? Was ist das? Wait a minute. Der erkennt, dass es eine IP hat. Pog. Das geht einfach. Stellt euch das mal vor. Also eins muss man den Linux-Leuten ja echt lassen. Das sieht immer abartig aus, weil du halt irgendwelchen C-Interop machen musst. Aber unterm Strich funktioniert es meistens einfach. Natürlich kannst du dir bei jedem Schritt selbst in den Fuß schießen. Aber es funktioniert meistens einfach. Und die Dinger sind ja recht gut zu bedienen auch. Kann man nichts sagen. So, und jetzt... Und jetzt ist die Frage, wie klein kann ich jetzt auf meine Interfaces zugreifen? Also wenn ich jetzt ein Interface gefunden habe, dann müsste ich doch eigentlich sagen können, Interfaces 0, weil ich habe ja mindestens eins gefunden, Interfaces 0 und dann Number of Addresses ausgeben. So. Wie wird die VM erstellt? Also woher weiß der welches Image? Hierher. Weil ich ein riesen fettes, ekliges XML habe, wo das alles drinsteht. Wo man die Hälfte wahrscheinlich entfernen könnte draus. Muss ich auch mal gucken, wie man das XML vielleicht... Ich meine, so viele PCI und Serial und so, das brauche ich. SATA brauche ich alles gar nicht. Oh, was jetzt? 198? Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Ah, ich kann nicht drauf zugreifen, logischerweise. Ich bin ja auch doof. Ich kann nicht drauf zugreifen, solange es noch nicht angelegt ist. Okay, das ist natürlich klar. Das kann nicht funktionieren. Also muss ich checken, ob das... Kann man einfach null check machen? Bäh. Ich muss einfach checken. If n größer 0. So. Und nur dann mache ich das. Ansonsten bleiben. Warten wir ab. Auf geht's, let's go. So. Wir sollten jetzt gleich die IP-Adresse sehen. Sobald er hier eine IP-Adresse bekommt. Bin ich gespannt. Number of addresses one. Okay, der kann sogar die Adresse da rausholen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir machen das mal alles auf den Desktop hier, sonst immer so viel hin und her switchen. So. Eigentlich könnten wir gleich noch ein Delete hinterher machen, hä? Wobei er dann das Image wahrscheinlich auch löscht. So, und jetzt muss ich die Adressen da rausholen. Wie hole ich die Adressen da raus? Via Domain Interface. Via Domain IP Address Pointer. Via Domain IP Address. Hier, das brauche ich auch noch. Als struct. Public unsafe struct. Wir Domain IP Address. So, machen wir das mal weg. Sonst so. Also. Was brauchen wir denn hier jetzt? Wir brauchen ein Typ. Das ist ein Int. Int. Ja, ein Typ. Die Adresse als String. Als Byte ist wahrscheinlich sinniger. Und dann ein Prefix als unsigned int. Prefix. So, und davon wollen wir jetzt ein Array haben. Das wird ja was. Oh, ich blick nicht mehr durch. Wo muss man hin? Da. So, das ist dann ja sowas hier. Ein Pointer auf das Startelement von einem Array. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas machen darf, ob der das dann richtig erkennt. Okay. So, und wenn jetzt alles klappt, also wenn ich Number of Addresses hier habe, ach, wir greifen da jetzt einfach drauf zu. Scheiß drauf. Addresses und davon die erste und davon dann die... Oh man, das ist ein Byte. Wie bekomme ich aus einem Byte-Array... ...einen String? Wie geht das gescheit? Ein null-terminiertes Byte-Array zu einem String. Wie funktioniert das in C-Sharp gescheit? Irgendwie sowas hier, ne? Encoding... UTF-8, ich hoffe mal, dass UTF was. Get String und dann from Bytes. Aber da brauche ich einen Byte-Count. Ah, shit, woher weiß ich denn? Woher weiß ich? Okay, eine IP-Adresse ist einfach 8. Irgendwas. Nicht wirklich, aber die ersten, wir machen einfach mal die ersten 8 Characters. Das ist dann quasi 192.168. Punkt. Also der Anfang von der IP müsste ich dann zumindest sehen hier. Oh, jetzt habe ich den Wirt-Manager geschlossen, ich Noob. Okay, run. Jetzt crasht's wahrscheinlich gleich. So. Der holt sich jetzt eine IP. Ah, die VM muss erst ein bisschen. Dauert auch ein bisschen, bis sie startet und alles. Funktioniert. Oh. Ah ne, das war ein Zeilenumbruchproblem hier. Das geht einfach. Aber wie kriege ich... Das Problem ist nicht gelöst. Wie kriege ich einen null terminierten String? Okay, da müssen wir Stack Overflow fragen. Byte Pointer 0 terminated to string. Da gibt's doch bestimmt ChatGPT-Fragen. Das krieg ich auch ohne ChatGPT. Da gibt's doch bestimmt irgendein Trick. Da gibt's doch bestimmt irgendeinen Trick. Wie man das. Also das ist ein UTF-8-String höchstwahrscheinlich. Ein Null-Terminated UTF-8-String. Und das will ich in einen C-Sharp-String. Ach ja, übrigens, nur mal so. Ich zeige euch mal was, weil ihr vielleicht mal das Problem haben könntet. Man denkt sich jetzt ja so an der Stelle. Ich muss nicht plus 0 machen, der ist schon 0 terminated. So, man denkt sich jetzt ja so an der Stelle, guck mal. Warum nehmen wir hier nicht Character? Könnte man sich ja denken, warum nehmen wir hier nicht Character? Weil es sind ja Buchstaben. Und jetzt machen wir mal. Passt mal auf. New String. Weil das ist dann relativ einfach. Da darf man das direkt null terminiert reinmachen. So, was meint ihr, was jetzt passiert? Sieht doch jetzt eigentlich richtig aus. Ne? Ich kann euch sagen, dass es nicht funktionieren wird. Glaube ich zumindest. Es gibt einen schon Skeet an. Was sonst? So, also ich könnte wetten, dass es nicht funktioniert. Dass es abkackt oder sehr merkwürdige Zeichen ausgibt auf der Kommandozeile. Ja, macht es. Es funktioniert nicht. Und mein Terminal sagt, es kackt gleich ab. Ja. Tja, Chat, warum funktioniert das nicht? Es ist ein Null-Terminated Character Array. Das ist schon richtig. Aber warum geht das nicht? Also sprich, warum ist das hier so nicht möglich, obwohl das doch ihr Character ist? Das liegt daran, das ist das, was ich euch zeigen wollte, das liegt daran, weil ein Character in C-Sharp nicht ein Byte ist. Normalerweise ist ein Character, zumindest in C ist das so, ist ein Character gleich ein Byte. In C-Sharp nicht. In C-Sharp ist ein Character, Chat, wer weiß es? Wie viel Byte hat ein Character in C-Sharp? Pausierungs-Champ? Wer ist High IQ und weiß es? Hier, nee, fast. 69, fast richtig. 16, nee. Du bist mit 16 aber schon mal nicht verkehrt. Es sind bloß nicht 16 Byte. Es sind 2, richtig. Es sind 2. Es sind 2 Byte, es sind 16 Bit. Es ist quasi UTF-16, wie C-Sharp intern arbeitet. Warum? Das weiß nur Microsoft. historisch, weil das wahrscheinlich vor der Erfindung von UTF-8 war. Ja. Das sind 16 Byte. Deswegen funktioniert das nicht richtig. Deswegen muss ich explizit sagen, hier, guck mal, das ist ein Byte. Und jetzt muss ich mir überlegen, okay, wie bekomme ich denn, bitteschön, aus diesen Bytes, aus diesen UTF-8 Bytes, jetzt ein C-Sharp-String? So, wo ist die John Skeet-Antwort, Leute? Fastest way to convert a possibly null-terminal ASCII byte to string. Ja, Moment, das zählt nicht. Das zählt nicht, weil das ist ja schon im Array. Und im Array ist ja schon eine Längeninformation drinne. Es muss... Zweite oder dritte Antwort? Nope, das stimmt nicht. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das geht so nicht. Ich meine, eine Schleife, das funktioniert. Ich könnte eine Schleife machen und das selbst rausholen. Was haben wir denn hier zu bieten? Okay, C-Sharp. UTF-8. Pointer to String. Native UTF-8 Managed String. Boah, was zum... Gibt's da nichts fertig? Marshall Pointer to String UTF... Ja! Das sieht gut aus! Der Marshall wieder mal! Der Marshall! UTF-8... Pointer to String. UTF-8 Pointer, okay. Bytes. Okay, das will er als Int-Pointer wahrscheinlich haben. Das ist okay, darf er. Wenn er meint. Okay, String. Alles klar. Löschen wir die VM und gucken, ob es jetzt funktioniert. By the way, Leute, ich habe mich wieder übel sidetracken lassen. Eigentlich wollte ich mich mit der... Meine Shell ist kaputt. Mit der Größe von Binaries beschäftigen. Was wir wieder nur zum Teil gemacht haben. Aber wieder was gelernt. So, wenn jetzt alles klappt, kriege ich die IP-Adresse von der VM ausgespuckt. Nice! Easy! Hackerman-Shit.
Easy as a fuck.
Get
wrecked. Easy as a fuck.
Der Marshall war's wieder. Der Marshall war am Start. Ist es jetzt möglich, unsafe C-Sharp Inline Assembly zu schreiben? Ich hab keine Ahnung, ob das geht. Also, direkt in der Sprache integriert ist es nicht. Aber es gibt bestimmt irgendwelche Zusatzdinger, wo das tut. Marshalla. Ja, das ist gut hier. Das finde ich nice. Was passiert eigentlich, wenn ich die VM lösche? Crasht das dann, weil der Pointer nicht mehr gültig ist? Oder was passiert? Bin ich gespannt. Oh ja, es crasht. Domain not found. Object instance not set. Okay, man darf ihm das nicht unterm S weglöschen. Dann kackt er ab. Aber das ist cool, das hätte ich nicht gedacht, dass das so geht. Publish. Wie groß ist das Executable jetzt? Build. 3,8 MB, das ist ja nix. Was? Also. Warum ist meine Shell so abgefuckt kaputt? Was ist da los? Das ist cool. Weil das in Kernel pointet. Nee. Weil. Das ist nicht gecrashed. Weil es irgendwie unmanaged Probleme gegeben hat. Das ist gecrashed. Weil. Er anscheinend versucht hat, hier drauf zuzugreifen. Weil es noch größer. Also, ich habe es wahrscheinlich gerade in dem Moment gelöscht, wo es das noch größer als 0 war. Und dann hat er versucht, hier drauf zuzugreifen, oder? In welcher Zeile? 201, ja, genau. Ja. Also, ich habe das gelöscht, wo der Check... Das war ein ganz unglückliches Timing anscheinend. Na, oder... Das ist noch irgendwie im Upcache drin, dass er es gefunden hat. Was auch immer. Nee, der ist gecrashed, weil ich hier versucht habe, auf Interfaces zuzugreifen, auf den ersten Index. Und das gab es dann nicht mehr, weil ich es gelöscht hatte. Ja, aber gut, man. War ja irgendwie zu erwarten, sollte man auch nicht machen. Haben wir wieder was gelernt, Leute? Wie man per API, also per C-Library, Interface VMs erstellt unter Linux. POG. Irgendwas, was wir auf die Schnelle machen können? Ich glaube nicht. Was ich mich jetzt noch frage ist, worauf sind diese Binaries jetzt lauffähig? Das müsste man vielleicht mal schnell ausprobieren noch. Ich kommentiere mal alles aus. Publish. Oh ne, habe ich jetzt wieder mit. So. Worauf sind die lauffähig? Also, machen wir mal Docker Run. Warte mal. Docker Run. Linux-Support.net. Ja, das ist, was sie supporten. Das geht aber meistens trotzdem eine ganze Ecke weiter zurück. Minimum. Ja, ich brauch's für .NET 8. Ich brauch's für .NET 8. Haben die da schon ein... Ja, Preview. Haben sie nicht reingeschrieben. Ich weiß nicht, was Minimum Support ist für .NET 8. Aber das können wir einfach ausprobieren. Wir sagen einfach Docker Run. It. Ja, nicht Podman. Dogger. RM. Und zwar... Ubuntu 20.04 sollte auf jeden Fall noch gehen. Das ist, glaube ich, kein Problem. 20.04. So, jetzt müssen wir mounten. Mein Docker-Stelz ist zu lange her. Wie ging das jetzt? pwd/build. Mounted nach build. Mache ich das richtig so? Alter, warum ist meine Shell so im Arsch? Ich will, der ist irgendwie kaputt, meine Vorwärts-Rückwärts-Tasten. Bin Bash. Das testen wir jetzt mal, worauf das läuft. CD, Bild. Hier, VM-Champ. Was? Ich verstehe. Wenn ich das kompiliere, dann nimmt es die C-Libraries von meinem Host. Das ist ein Sonderfall zu... Also wenn ich das normale Erstellen von einem Executable mache mit .NET, dann benutzt er ja die Sachen, die schon drin sind, die quasi eingebaut sind. Wenn ich es allerdings jetzt komplett kompiliere, sodass gar keine .NET Runtime mehr vorhanden ist, dann heißt es, ich benutze die von meinem Host-System. Okay, das ist natürlich blöd. Das heißt im Endeffekt, ich müsste quasi ein Docker-File bauen. Wird heute vielleicht ein bisschen knapp. Ich müsste ein Docker-File bauen, wo die Sachen drin gebaut werden. Wir machen mal die Kurzvariante von einem Docker-File. Und zwar, wir nehmen mal Ubuntu. Wir machen jetzt gar keinen Docker-File. Ich mounte das jetzt hier rein. Ups. Ich mounte das jetzt hier rein. Curl install.net müssen wir jetzt hier machen. Minus 8.0. Also ich meine, Alter. Es ist kein Curl installiert, ich fasse es nicht. Na gut, es sind minimale Container-Images. Warum sollte da auch Curl drauf sein? Kann man sich das so vorstellen wie Server-Side-Rendering? Was? Hä? Wie jetzt? Das verstehe ich nicht. Doch, du kannst ein Image von Microsoft nehmen, das bringt allerdings an der Stelle nichts, weil du das älteste Image, also das älteste OS nehmen musst, was du mit deinem Output-Binary supporten musst. Weil wir machen kein normales .NET-Build, wir machen diese experimentelle .NET 8-Komplett-Kompilierung. Okay, Bild. Das ist schon mal, da sieht man mal schon wieder, das ist schon mal Abfuck im Vergleich zu Go. Mit Go hast du die Probleme schlicht und ergreifend nicht. Siehst du, das ist schon mal doof. Das ist schon mal nicht gut. Eco, Alter. Wie heißt denn der Kram? Wie heißt das? Ja, das ist da. Das brauchen wir. Go-Syntax ist halt bodenlos. Ja, Go-Syntax ist... Meine Güte, jetzt ist ja mal gut hier. Go-Syntax ist schon halbwegs erträglich. Geht schon. Aber wirklich schön, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich warm. So komplett werde ich mit der Go-Syntax auch nicht. Plattformlinker, not found. Build. Wie heißt das? Build Essentials? Nee. Base Build. Ach, fuck, wie heißt denn das unter Debian? Einfach. Ach, okay. Easy. Einfach ohne S. Na dann, easy. Also unter Ubuntu 20.0. Alles klar, natürlich. Was sonst? Ich finde, das ist ganz eindeutig, was das uns sagen soll. Komplett klar. Ja. Also wenn sich das noch nicht mal gescheit unter Ubuntu 20.04 übersetzen lässt, dann kannst du es ja fast komplett. Was hat er denn jetzt? Was will er mir eigentlich sagen? B Bist du nicht auf V20? Doch. Was? .NET 7 supportet doch nicht erst ab 22.10. .NET 7 geht, glaube ich, bis Ubuntu 18.04 oder so. Ja, Commercial Support ist doch egal. Ihr Minimum. Minimum libc muss mal gucken. Es ist bis Debian 10 und Ubuntu 18.04. Siehst du? Die Chance, dass es auf noch älteren läuft, ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Also was der hier für Schmerzen hat, ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Also ich weiß auch nicht, was er für Probleme hat, ehrlich gesagt, weil... Also ich habe garantiert irgendeine Abhängigkeit nicht. Aber man weiß es halt nicht. Ich kann es mal bilden ohne Ahead of Time. Ja, easy, gar kein Problem. Ich habe Dependencies. Dependencies, müssen wir mal kurz gucken. .NET 7 Dependencies, was brauchen wir denn hier? GNU C++ Library. Okay, das müssen wir bestimmt alles. Apt install lib. Das ist doch mit Build Essentials bestimmt drauf. Oder nicht? Welche davon denn jetzt? Welche davon? Geht es anscheinend nicht drauf. Welche davon denn jetzt überhaupt? Kann man nicht einfach... Gibt es da nicht so eine Standard oder so? Ja, ich weiß nicht welche. Ich installiere jetzt einfach alle. So. Was will der eigentlich alles haben, Mann? Ach, stand es da drinne? Moment. Hätte ich mir vielleicht mit Output richtig angucken sollen. Cannot find? Wo zum Teufel siehst du das? Dass da cannot find. Wo steht da? Wo steht cannot find minus LZ? Ach da! Zlib. Wie heißt denn das? Zlib dev? Nee. Warum heißen die ganzen Sachen immer so unintuitiv? Zlibc. Ja, das war bestimmt das Falsche. Zlib 1G. Natürlich. Was sonst? Die Header brauchen wir ja. Ich gebe dir Header. Ah, guck mal. Jetzt hat das funktioniert. Also 2204 ist überhaupt kein Problem zu bilden. Build VM Champ. Ja. Okay. Eine Sache, nochmal kurz gucken. 16.04, das wird sich überhaupt nicht mehr installieren lassen, glaube ich jetzt. Das wird sich, glaube ich, gar nicht mehr installieren lassen. Also ich gehe nicht davon aus, dass es überhaupt läuft. Okay, 16.04 läuft auch. Moment. .net, .net. Info. Ja, ja. Leute. Lib Ico 66 hieß der Krempel, oder? Dev. Ich hasse diese Namen von den... Das kann sich doch keiner merken, Mann. 55, nee, 66 war gestern. 55 war damals. Obviously. Und jetzt war das was? Zlib? Ja, das, okay. Das heißt einfach immer gleich. Ja, wenn man es richtig macht. Yes. Publish. CD, Bild. Okay. Mal gucken wir beim Abkacken zu. Plattformlinke. Ach so, ja. Up install. Install Build Essentials. Deswegen macht man sich da normalerweise einen Dogger-File. Dann hast du das Problem nicht und musst es nicht von Hand machen. Generate. Okay, easy. Leute. Guck mal, das läuft sogar auf Ubuntu 16.04 noch. Ja, das ist doch gar kein Problem. Das ist doch gar kein Ding. Also, 16.04 ist mir alt genug. Sag ich euch ganz ehrlich. ...1,9 MB Library. Und ich meine, das ist ein über 6 Jahre altes Linux. Das ist doch schon, das ist doch in Ordnung. Wollen wir nochmal just for fun? Okay, wir machen jetzt als letzte Amtshandlung heute. Wir überspringen jetzt 16.04. Wir machen jetzt 12.04. Easy as a fuck. 12.04. Okay, wir wissen jetzt ja langsam, wie es geht. Update. Damals gab's doch nicht mal Apt. Apt-get Update. Das ist so alt. Oh, fuck. Leute, dafür gibt es doch nicht mal mehr Packages. Okay, wir können das nicht verwenden. Die Mirrors sind offline. Okay, keine Chance. Okay, 14.04, komm, please, 14.04. Russen-Mirror jetzt, genau. Okay, da gab's Apt schon. Apt install curl. Schauen wir mal kurz, ob das funzt. Yes. Okay, der Download klappt noch. Apt install das da und build essential. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Build klappt. Ich glaube ja nicht. Ja, ja, genau. Wunderbar, wunderbar. Excellent, excellent. Apt search. Wie hieß das Ding damals? Apt install. Ah, 52. 52 sind wir jetzt. Es wird immer älter. So, und jetzt bauen wir das Ganze mal. CD-Build. Oh. Cannot get required symbol SSLZ. Z Alpen Protoss. Alles klar. Die Alpen Protoss sind am Start. Wusste gar nicht, dass die auch in den Alpen sind. Die Alpen Protoss machen nicht mal mit. Okay, also. Ubuntu 14.04 funktioniert nicht mehr. Das ist zu alt. Man könnte jetzt sicherlich rumbasteln und SSL-Support deaktivieren und solche Geschichten, aber scheiß drauf. Also das funktioniert nicht mehr. 16.04 ist das letzte, wo es drauf läuft. Obwohl der offizielle Support schon bei 18.04 Plus ist. Also finde ich okay. Offiziellen Support auf 18.04 stellen und... in Wirklichkeit noch 16.04 supporten. beziehungsweise lauffähig sein, ob Support wird's ja nicht. Ja, nice, also ich gehe mal davon aus, mit einem gebauten Binary, was so alt ist, da geht das schon. Guck, das läuft auch hier drauf. Kann ja mehr oder weniger Zufall sein, ja. Aber das ist gut, das ist gut. Dann sind die Binaries nämlich tatsächlich auch lauffähig auf den wichtigsten Systemen. Ich meine, braucht man wirklich was eine C-Library voraussetzt, die älter ist als 6 Jahre rausgekommen ist, die ja wahrscheinlich noch früher. Also die, guck mal, Ubuntu 16.04 libc Version. Okay, glibc. Release Date 2016. Ja, 7 Jahre alt ist das jetzt genau. Also ich würde sagen, 7 Jahre alte C-Libraries, damit läuft's noch. Das ist zwar nicht so krass wie mit Go. Ich meine, Go-Binaries, also alles, was Go-Only-Sachen verwendet, wohlgemerkt nur. Also mit irgendwelchen Abhängigkeiten drumherum hast du dann auch wieder andere Probleme. Auf der Seite wurde das sogar erwähnt. Weiß schon, lass uns mal schnell gucken. Aber das ist nicht so krass wie Go. Meine Go-Binaries sind ja lauffähig bis zurück zu Kernel 2.6.8.30 oder sowas. Du kannst ja quasi aktuelle Go-Programme auf Linux-Systemen laufen lassen von vor 20 Jahren oder so. Ja, nicht ganz, aber von vor 15 Jahren oder so. Hier steht nichts. Ups. Hier steht nichts von Ach, hätte ich das mal gewusst, da hätte ich es einfach copy-pasten können. Ja, Go ist lauffähig auf Linux-Systemen, die älter sind als Go selbst. Ja. Also hier steht nichts von 16.04. Auf der Tabelle der Linux-Version. Hier? Nee, 18.04 steht da drin. 16. Ach, hier. Ach, das ist die glibc 2.16. Ja, gut. Das passt ja. Wir haben ja 2.23 bei Ubuntu 16.04 gehabt. Aber trotzdem. Das ist alt genug. Kann man nichts sagen. Also ich glaube, das ist echt ganz gute Alternative, wenn man Bock hat, die Sachen in C-Sharp zu programmieren. Und die Libraries und alles, das drumherum gescheit funktioniert mit dem. Wir haben ja heute nicht so viele eingebunden. Also Reflection kannst du dir eh wahrscheinlich abschminken mit irgendwelchen Native-Kompilierungssachen. Aber trotzdem, das ist cool, dass das geht. Okay, Leute, macht's gut. Ich geh jetzt pennen. Bis denn. See you.